Hallo und herzlich willkommen wieder zu Bibellesen leicht gemacht. In dieser Folge wollen wir uns damit beschäftigen, welche unterschiedlichen Reaktionen es auf die Bibel gibt. Im Wesentlichen gibt es vier unterschiedliche Reaktionen, wie man auf das reagieren kann, was die Bibel sagt. Und das hat viel damit zu tun, wie wir praktisch mit der Bibel umgehen werden. Je nachdem, welche der vier Reaktionen wir zeigen werden. Diese vier Reaktionen sind am besten geschildert in einem sehr einfachen und bekannten Gleichnis von Jesus. Es findet sich in Matthäus 13 und dort ab Vers 3. Es heißt hier, und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Und dann fügt er diesen bekannten Spruch hinzu, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir haben uns ja mit diesem Gedanken bereits auseinandergesetzt im Zusammenhang mit Offenbarung, dass nicht jeder, der Ohren hat und physisch hören kann, auch geistlich hört. Was will uns dieses Gleichnis sagen? Zunächst einmal wollen wir uns betrachten, was hier passiert. Ein Seemann verlässt die sichere Stadt und besät den Boden mit Samen. Der Erfolg des Samens hängt davon ab, wie der Boden beschaffen ist. Einiges fällt an den Weg, einiges fällt auf dornigen Grund, einiges auf Grund, wo nicht viel Wurzelwerk möglich ist, wegen den Steinen. Und nur manches von dem, was er auf den Boden wirft, kann Frucht bringen. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, was ist der Same? Und Lukas 8, Vers 11 gibt hier eine sehr eindeutige und klare Antwort. Es heißt in Lukas 8, Vers 11, das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Das heißt, die Bibel, das Wort Gottes, ist das, was ausgeteilt wird. Und es ist nicht das Wort Gottes, das in diesen vier Fällen unterschiedlich ist. Es ist jeweils der Boden, sozusagen der Empfänger, der das Wort Gottes liest, hört und verstehen soll. In vier Fällen passieren vier verschiedene Dinge und es lohnt sich, darüber nachzudenken, was die Details sind, um zu verstehen, wie wir, wie Sie, wie ich persönlich mit der Bibel umgehen. Der erste Boden war eigentlich gar kein Boden. Wenn Sie genau gelesen haben, heißt es, etliches fiel an den Weg. Jesus gibt dann die Erklärung für alle diese vier Böden in Vers 18 und folgende. Dort heißt es, so hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das heißt, wir haben das Bild vom Weg und von Vögeln, die kommen, um den Samen vom Weg abzupicken. Aber die Erklärung, die Jesus selbst gibt, ist, dass der Weg dafür steht, dass jemand das Wort hört und nicht versteht. Und der Vogel, die Vögel stehen dann für den Bösen, für Satan, der das Wort Gottes wieder wegreißt. Was genau bedeutet es, ein Weg zu sein in diesem Sinne? Was ist der Unterschied zwischen einem Weg und dem guten Ackerboden? Nun, zunächst einmal ist der Weg gar nicht vorbereitet, Ackerboden zu sein. Der größte Unterschied zwischen einem Weg und dem Ackerboden ist, dass der Weg festgetrampelt ist. Same, der auf den Weg fällt, kann nicht tiefer, weil der ganze Boden durch den häufigen Gebrauch festgetrampelt ist. Jesus sagt, wer das Wort hört und nicht versteht, warum verstehen einige Menschen das Wort Gottes nicht, obwohl sie es hören, obwohl sie es lesen? Könnte es sein, dass in ihrem Hirn, in ihrem Herzen, in ihrer Gedanken- und Vorstellungswelt einige Dinge bereits so fest zementiert sind, dass egal, was die Bibel ihnen sagt, es sozusagen nur auf der Oberfläche bleibt? Anders ausgedrückt, ist es möglich, durch falsche Vorstellungen sich so weit zu verschließen, dass das Wort Gottes keinen wirklichen Einfluss mehr auf das Denken hat? Ein Weg wird ja deswegen so fest, weil er ständig begangen wird und weil ständig jemand auf der gleichen Stelle geht. Und weil ständig auf der gleichen Stelle gegangen wird, wird der Boden fest. Könnte es sein, dass beim Bibellesen wir manchmal auf Dinge stoßen, die in Kontrast stehen zu Ideen und Vorstellungen, die wir so oft geäußert haben, die wir so oft geglaubt haben, die wir so oft gehört haben, dass wir uns einfach nicht vorstellen können, dass die Bibel wahr ist. Man nennt das dann Vorurteil. Gibt es so etwas wie Vorurteile beim Bibellesen? Dass wir 1. Mose 1 aufschlagen und lesen, dass Gott die Welt geschaffen hat und einfach durch die Vorurteile, die wir haben, durch das, was uns über Jahre die Wissenschaft glaubhaft machen möchte, was wir in der Schule gelernt haben, dass es wie eine Barriere ist, überhaupt zu verstehen, was das Wort Gottes uns sagen will? Ein Weg. Und dann sagt Jesus, kommen die Vögel und picken das, was gesät worden ist, wieder weg. Das heißt, nach einer Zeit ist der Boden so, als ob niemals dorthin gesät worden wäre. Es sieht dann so aus, als ob dieser Mensch niemals etwas vom Wort Gottes gehört hat überhaupt. Warum? Weil Satan das wenige, was dorthin gesät worden ist, wegnimmt. Mit anderen Worten, wer sich der Bibel mit Vorurteilen nähert und diese Vorurteile nicht bereit ist aufzugeben, hat keine Chance, von der Bibel beeinflusst zu werden. Es ist dann ein leichtes für Satan, das, was gesagt worden ist, wieder zu entkräften. Wenn wir meinen, dass unsere vorgefassten Meinungen so richtig sind, dass wir an ihnen die Bibel messen können, dann sind wir ein Weg. Und das Wort hat keinen Einfluss. Wie steht es mit dem zweiten Boden? Vom zweiten Boden heißt es, dass er felsig war. Da war nicht viel Erde. Aber es heißt, dass der Same direkt aufging. Dies ist nun ein wirklicher Ackerboden. Und es gibt schnellen Erfolg. Der Seemann sät und binnen kürzester Zeit sieht man Resultate. Man sieht Frucht, sozusagen. Und das ist ja wunderbar. Doch es gibt ein Problem. Schon nach kurzer Zeit verdorrt diese Pflanze wieder, weil sie keine Wurzel hat. Weil sie sozusagen nicht fest gegründet ist. Auch dies wird von Jesus genauestens ausgelegt. Er sagt, Vers 20, auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Vielleicht haben Sie schon mal so eine Erfahrung gemacht oder kennen jemanden, der so eine Erfahrung gemacht hat. Jemand, der etwas gehört hat und sehr schnell und sehr enthusiastisch begeistert ist. Da kann es gar nicht schnell genug gehen, das, was verstanden worden ist, anderen weiterzugeben. Und schnell werden Dinge geändert. Und groß sind die Worte, die so ein Mensch dann spricht. Schnelle Begeisterung. Doch es gibt ein Problem, vor dem Jesus warnt. Vers 21, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch, wie es diese Übersetzung sagt, oder einfach ausgedrückt unbeständig. Nur für eine gewisse Zeit. Das heißt, es ist eine schnell entflammte Begeisterung, die allerdings keinen Bestand hat, die sozusagen wie ein Strohfeuer schnell wieder ausgeht. Jesus geht weiter und sagt, wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. So schnell, wie der Mensch diesen Bodens das Wort angenommen hat, so schnell lässt er es auch wieder fallen. Was ist der Grund? Die Hitze der Sonne, die Hitze der Verfolgung und der Bedrängnis. Nun, heutzutage werden wir zumindest in unseren Breiten nicht mit Todesstrafe belegt, wenn wir das Wort Gottes glauben. Doch könnte es sein, dass in einem etwas subtileren Sinn genau das oft trotzdem auf uns zutrifft? Dass wir beim Bibellesen auf Dinge stoßen, die uns begeistern. Dass wir Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes sind für dieses Wort. Und dann vor lauter Begeisterung es jedem anderen mitteilen wollen. Und uns ganz schnell der Lächerlichkeit preisgeben. Weil Freunde, weil Arbeitskollegen, weil Verwandte, Familienangehörige überhaupt gar nichts damit anfangen können. Vielleicht glauben, dass wir gehirngewaschen sind. Dass wir plötzlich nur noch an die Bibel glauben. Und dass doch die Wissenschaft sowieso bestätigt hat und dies und jenes und solches. Und wie kannst du nur so etwas Simples und Unbewiesenes glauben? Und wie oft ist die Begeisterung umgeschlagen in Ernüchterung? Mit anderen Worten, es war eine Begeisterung, die nicht darauf vorbereitet ist, auch Widerstand zu erdulden. Was Jesus damit sagen möchte ist, es ist einfach, intellektuell die Wahrheit zu verstehen und sagen, ja, das überzeugt mich, das finde ich gut, das kann ich verstehen. Eine andere Sache ist es, bei dieser Überzeugung zu bleiben, selbst dann, wenn es etwas kostet. Selbst dann, wenn es Widerstand bedeutet. Wenn man etwas überwinden muss, sozusagen. Wenn man in die Ecke gestellt wird dafür. Es ist einfach, die Wahrheit zu erkennen, es ist schwer, bei der Wahrheit zu bleiben. Und das gilt ganz praktisch fürs Bibellesen. Wenn wir also uns an die Bibel heranwagen und uns praktisch überlegen, wie kann ich die Bibel besser verstehen, wie kann ich mehr herausgewinnen für mein Leben, dann lassen Sie uns doch diese Lektion lernen, dass wir nicht nur einfach begeistert sind, sondern diese Begeisterung so tief in uns hineinlassen und uns bereits darauf vorbereiten, gedanklich und moralisch sozusagen, dass wir auch dann zu dieser Wahrheit stehen, zu dem, was wir erkannt haben, selbst wenn jemand anderes uns deswegen lächerlich macht. Und dazu ist eine Sache notwendig. Es ist notwendig, den Felsen aus dem Boden herauszunehmen. Denn was war der Grund, warum die Pflanze keine Wurzel haben konnte? Es war der Grund derjenige, dass der Boden voller Felsen war. Und solange dieser Felsen, solange diese Felsen im Boden sind, solange ist es unmöglich, dass die Pflanze wirklich tief kommt. Was ist der Grund, warum wir so leicht von der Wahrheit wieder Abstand nehmen, wenn wir angegriffen werden? Ist es, weil wir die Wahrheit nicht wirklich verstanden haben? Ist es, weil wir nicht genug begeistert gewesen sind, nicht genug Feuer und Flamme? Nein, der Grund ist, dass es uns persönlich kränkt. Sprich die Wahrheit oder habe ich recht? Kann es sein, dass wir oft deswegen so gekränkt sind, weil wir unser eigenes Ich höher stellen, als es eigentlich gehört? Könnte es sein, dass mit diesem Felsen der eigene Stolz und das eigene Ich gemeint sind, dass es nicht erlaubt, dass das Wort wirklich tief geht? Lassen Sie uns diese Lektion wirklich genau durchdenken. Begeisterung ist kein wirklicher Gradmesser, um zu sehen, wie gut ich die Bibel verstanden habe. Nur von etwas begeistert zu sein, beweist noch nicht viel. Es beweist einiges, aber noch nicht viel. Wirklich beweiskräftig ist mein Glaube erst dann, wenn er Schwierigkeiten und Verfolgung und Bedrängnis überwinden kann. Und das geht eben dann genau nur, wenn mein Ich, wenn mein Stolz dann nicht im Weg ist. Wenn die Bibel mir dann auch wertvoll ist, wenn andere sagen, na, du spinnst ja. Natürlich spinnen wir nicht, aber das muss erstmal hier rein. Wie steht es mit dem dritten Boden? Es heißt hier Vers 7, anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Das heißt, auch hier haben wir einen Boden. Einen Boden, in dem etwas wachsen kann. Und offensichtlich ist hier nicht so sehr der Stein das Problem, zunächst einmal. Denn es hat genügend Tiefe nach unten, damit die Pflanze gut wachsen kann. Sie wird von der Sonne nicht verbrannt. Aber es gibt etwas anderes. Auch dieser Boden ist nicht frei von Hindernissen sozusagen. Es gibt zwar keinen Stein, aber es gibt Dornen und Disteln. Und diese Dornen sind nicht untergründig, sie sind obergründig sozusagen. Sie sind auf dem Boden. Und je größer die Pflanze wird, desto mehr gerät sie in Konflikt mit dem, was da bereits gewachsen ist. Mit den Dornen und mit den Disteln. Was ist die Erklärung? Was sind diese Dornen und Disteln, die Pflanze, sozusagen das Ergebnis unseres Bibellesens, ersticken? Vers 22. Und die Dornen gesät aber ist es, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Nun, was ist die Bedeutung der Dornen und der Disteln? Jesus ist absolut klar, er sagt, es ist die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums. Mit anderen Worten, die Sorgen, was die Zukunft bringt, und der Betrug des Reichtums, die Habgier, das mehr haben wollen, immer mehr, bewirken auf eine bestimmte Art und Weise, dass das, was wir in der Bibel lesen, nicht wirklich zur Entfaltung kommen kann. Es erstickt es sozusagen. Könnte es sein, dass wir manchmal an die Bibel herangehen und auch begeistert sind und auch Dinge erkennen, aber beim Bibellesen nicht das herausfinden, was wir eigentlich brauchen. Nämlich, dass alles, was Gott uns geben muss und kann, er auch geben wird. Dass es nichts gibt, worum wir uns Sorgen machen brauchen. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch dann zufallen. Dieser Boden, dieser Typ von Menschen hat das nicht ganz begriffen. Ja, die Bibel ist wichtig. Ja, die Bibel ist interessant. Ja, die Bibel ist ein Maßstab im Leben. Ja, die Bibel hat Bedeutung. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist doch wichtiger, wie sieht meine Zukunft aus und wie kann ich mehr Gewinn und Profit machen. Im Parallelbericht in Markus 4 wird das ähnlich ausgedrückt. Im Parallelbericht in Markus 4 und dort Vers 19 heißt es, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums, und jetzt kommt noch etwas Neues hinzu, und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das heißt, es sind nicht nur die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums. Nein, es sind auch die Begierden nach anderen Dingen. Mehr haben zu wollen. Immer mehr und mehr und mehr. Wenn wir bei der Bibel bleiben, dann sind wir genügsam. Aber es scheint so zu sein, dass der Wunsch nach mehr dort draußen der Bibel es nicht erlaubt, im Leben wirklich Frucht zu bringen. Die Bibel wird dann unfruchtbar. Mit anderen Worten, sie wird nutzlos. Sie ist dann eine Pflanze, die keinen wirklichen Nutzen mehr hat, die sich nicht mehr weiter verbreiten kann. Religion wird dann zur Tradition und zur Formalität. Und das ist das, was so viele Menschen abstößt. Wie kommt es dazu, dass Religion zur Formalität wird? Nicht, weil man die Religion völlig ablehnt, sondern weil man sie an zweite Stelle setzt. Weil beim Bibellesen andere Dinge wichtiger sind als das, was die Bibel mir zu sagen hat. Ja, ich lese die Bibel, aber wenn ich eine schwierige Entscheidung zu treffen habe in Bezug auf mein Geld und meine Zukunft, dann ist das, was die Bibel sagt, nicht wichtig, sondern es wird von anderen Interessen, von anderen Begierden überlagert. Und es wird sogar noch intensiver, dieser Gedanke. Denn im nächsten Parallelbericht in Lukas 8, wird uns gesagt, dass noch etwas genau diesen Prozess fördert. In Lukas 8, da heißt es in Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Es ist also nicht nur die Sorge, was wird aus meinem Leben. Es ist nicht nur der Betrug des Reichtums, der uns vorgaukelt, wenn wir mehr haben, sind wir mehr oder sind glücklicher, was jeder reiche Mensch eigentlich, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, ablehnen würde. Und es ist auch nicht nur die Verführung der Begierde. Nein, es ist noch etwas anderes. Es ist das Vergnügen. Und hier wird die Sache sehr, sehr aktuell, nicht wahr? Könnte es sein, dass das Bibellesen nicht zur Entfaltung kommen kann, dass das Verständnis von der Bibel sich nicht ganz in unserem Leben offenbaren kann, dass wir die Bibel eben nicht so gut verstehen, wie wir sie gerne verstehen würden, weil es gerade nämlich die Vergnügungen sind, die das Ganze so überlagern, dass, wie es hier heißt, die Frucht nicht zur Reife kommen kann. Dass es sozusagen nicht zur Vollendung kommen kann, dass das Ziel nicht erreicht werden kann, von dem die Bibel ständig spricht, dass es so wunderbar wäre. Bibellesen kommt nicht ans Ziel, wenn es von Vergnügung und von Sorge und von Begierde überlagert wird. Mit anderen Worten, man kann die Bibel nicht wirklich verstehen, wenn Vergnügungen des Lebens eine übergeordnete Rolle spielen. Ja, es mag sein, die Pflanze wird anfangen zu wachsen, aber das letztendliche Ziel wird nicht erreicht werden und es wird die Pflanze ersticken. Was ist zu tun? Was wäre zu tun in solch einem Boden? Die Pflanze kann nur dann zur vollen Entfaltung kommen, wenn die Dornen und Disteln nicht mehr da sind, wenn sie herausgerissen sind. Wenn wir die Sorge aus unserem Leben entfernen, weil sie unbegründet ist. Die Bibel sagt uns ja, dass wir uns nicht Sorgen brauchen. Matthäus 6. Wenn wir die Begierde aus unserem Leben entfernen. Die Bibel sagt ja, dass die Begierde nicht von Gott ist. 1. Johannes 2, Vers 16. Wenn wir die Vergnügung aus unserem Leben entfernen und wenn wir verstehen, dass Reichtum vor allem, oder ich muss mich korrigieren, dass der Wunsch nach Reichtum, die Geldgier, eine Wurzel des Übels ist, wie die Bibel sagt. Wenn wir diese Dinge entfernen, dann haben wir etwas, was die Bibel mit dem vierten Boden beschreibt, nämlich den guten Boden. Er wird beschrieben in Matthäus 13. Wir haben es ja bereits gelesen, Vers 8. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches 60-fältig und etliches 30-fältig. Und hier ist die unfassbare Lektion. Das Wort Gottes wird ausgeteilt an viele, viele Menschen. Und 75% der Menschen haben keine wirkliche Frucht. Aus unterschiedlichen Gründen. Sei es der Vorurteile wegen, sei es des Stolzes wegen, sei es der Begierde, der Vergnügung, des Reichtums, der Sorge. Aber diese Minderheit mit dem vierten Boden, diese Minderheit bringt einen so großen Ertrag, dass es eigentlich den ganzen Aufwand um ein Vielfaches übersteigt an Nutzen. Es ist nicht die Mehrheit derjenigen, die das Wort hören, die auch wirklich Frucht bringen. Es ist nicht die Mehrheit derjenigen, die sich mit der Bibel beschäftigen, die auch tatsächlich das aus der Bibel herausbekommen, was die Bibel uns geben möchte. Und das hat einen so praktischen Wert, dass ich Sie bitte, noch einmal ganz genau darüber nachzudenken. Die meisten Menschen, die die Bibel in die Hand nehmen und aufschlagen, werden nicht die Frucht, nicht das herausbekommen, was die Bibel uns geben möchte. Und zwar aus diesen unterschiedlichen Gründen, die wir studiert haben. Es kommt also ganz rein praktisch nicht nur so sehr darauf an, genau zu wissen, wo jetzt ein Abschnitt beginnt und wie jetzt das griechische Wort zu übersetzen sei und was der historische Hintergrund einer Geschichte ist. Das ist alles schön und gut und auch nicht unwichtig. Aber viel wichtiger ist, dass das Wort auf einen guten Boden fällt. Denn das ist die einzige Garantie, dass das Wort Gottes tatsächlich den Effekt hat, das Ergebnis hat, das wir uns alle wünschen. Was ist der gute Boden? Jesus erklärt es in Vers 23. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Derjenige, der hört. Erinnern Sie sich noch, dass Jesus sagt, dass jeder glücklich ist und gesegnet, der da liest und die da hören und behalten? Er hat ja gesagt, wer Ohren hat, der höre. Es ist also eine Entscheidung, die wir treffen müssen, tatsächlich das Wort Gottes, die Stimme Gottes, die zu uns spricht, im Wort zu hören und an uns selbst gerichtet zu lassen. Der, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Ja, es mag sein, dass wenn wir die Bibel studieren, nicht jeder genau das Gleiche, den gleichen Betrag, die gleiche Tiefe sozusagen erkennt. Aber darum geht es nicht. Selbst derjenige, der nur 30-fältig erkennt, erkennt sehr, 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 sehr viel mehr als der, der einen falschen Boden hatte. Die Frage ist nicht so sehr, hast du 30-fach oder hast du 60-fach oder hast du 100-fach? Selbst der 30-fach hat viel mehr, als man erwarten könnte. Die Frage ist Ihr Boden der gute Boden? Ist er locker, frei von Stein, frei von Dorn und Disteln und vor allem nicht ständig zugetrampelt durch ein hektisches Auf und Ab von Vorurteilen? Wenn das der Boden ist, dann kann die Frucht wachsen, über Zeit reifen und durch Sonne und Regenschein, durch Sonnenschein und Regen, Verzeihung, die Frucht bringen, die über alle Maßen notwendig ist. Was ist die Frucht? Galater 5, Vers 22 und 23 sagt uns genau, was diese Frucht ist. Es heißt hier, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Mit anderen Worten, die Frucht echten Bibellesens ist ein veränderter Charakter. Ein Charakter, der von diesen Dingen geprägt ist, von der Frucht des Geistes. Möchten Sie echte Liebe in Ihrem Leben haben? Echte Freude, echten Frieden, Langmut, also Geduld? Sich nicht so schnell auf die Palme bringen lassen? Wollen Sie wirklich echte Freundlichkeit haben und nicht diese aufgesetzte, gespielte Freundlichkeit, die wir alle gelernt haben, um einen Arbeitsplatz zu bekommen? Wollen Sie echte Treue, echte Sanftmut und echte Selbstbeherrschung? Ein besonders großes Problem heutzutage. Wünschen Sie sich das in Ihrem Leben? Es braucht nur eins, einen guten Boden, damit das Wort Gottes, das ausgeteilt wird, dass wir lesen und hören und verstehen, tatsächlich das bewirken kann. Und dann sagt er noch dieses wunderbare Wort, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Mit anderen Worten, dann sind wir in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen ein kurzes Prinzip noch anschauen in Markus 4. Wie diese Frucht wächst. In Markus 4 und dort ab Vers 26. Es heißt dort, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Das ist genau das gleiche Bild wie in Matthäus 13. Und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Das Spannende an dem Wachstum der Frucht ist, dass es beginnt, ohne dass man es sieht. Und wenn Sie merken, dass die Bibel eine Wirkung in ihrem Leben hat, dann können sie wissen, dass die Bibel schon längst vorher begonnen hat. Der Heilige Geist hat schon längst vorher begonnen. Die Anfänge dieses Wirkens bemerken wir gar nicht. Wenn wir in unserem eigenen Leben bemerken, dass sich etwas verändert, dann hat der Heilige Geist schon lange angefangen zu wirken. Aber es geht noch weiter. Es keimt und geht auf, ohne dass er es weiß, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Wir werden in einem der nächsten Folgen uns damit beschäftigen, erstens, was es bedeutet, diese Veränderung durch das Wort Gottes zu erleben, dass Stück für Stück unser Charakter verändert wird. Wir werden in einem der nächsten Folgen uns auch damit beschäftigen, was mit dieser Sichel auf sich hat und mit der Frucht und mit der Ernte. Seien Sie gespannt darauf zu sehen, wie das Wort Gottes einen Einfluss auf unser Denken und Handeln hat, das uns so sehr verändern kann, die Bibel nennt das Heiligen, so sehr verändern kann, dass eines der größten und spannendsten Ereignisse in der Geschichte dieses Planeten in Kürze stattfinden kann. Doch für heute wollen wir es damit gut sein lassen, uns dafür zu entscheiden, ein guter Boden zu sein. Nicht festgetrampelt, nicht von Steinen durchsetzt, nicht mit Dornen und Disteln übersät, sondern locker und tief. Aufnahmebereit für das Wort Gottes, damit die Frucht zur vollen Reife kommen kann. Wollen Sie so ein Boden sein? Jesus wartet darauf, das Wort Gottes in Ihre Ackerfurche hineinzustreuen. Gott segne Sie.